Immer wieder gibt es in den USA Forderungen, sogenannte obszöne Bücher aus Highschools zu verbannen. Anfang November forderte dies auch republikanische LokalpolitikerInnen in den US-amerikanischen Bundesstaat Virginia. Wie nehmen Sie solche Forderungen nach Bücherverbannungen aus Schulen wahr?
Also ich würde da schon von einem Akt der Zensur sprechen. Der Begriff Zensur wird ja heutzutage sehr schnell und manchmal auch zu schnell verwendet. Also wenn man schon Kritik an irgendetwas übt, dann wird ganz schnell gesagt, boah, das ist ja Zensur. Aber hier in diesem Fall handelt es sich ja wirklich um eine strukturell und institutionell verankerte Kontrolle, die dann auch noch von politischen Instanzen zum Teil ausgeht. Man muss auch dazu sagen, dass ja Schulbibliotheken in den USA wichtiger sind als bei uns, also einen viel stärker institutionalisierten Status haben, dass also fast jede Schule eine solche Bibliothek hat, die auch im Lehrplan fest verankert ist und wo es professionelle MitarbeiterInnen gibt. Und deshalb ist das schon ein ganz schön extremer Zugriff auf das Wissen und auf die Inhalte, die mit denen SchülerInnen dann eben konfrontiert werden können oder eben nicht mehr konfrontiert werden können.
Oft werden diese Bücher verbannt, weil sie in Anführungszeichen gesprochen entweder sexuell aufgeladen oder obszön sind. Oder für LokalpolitikerInnen in Virginia beispielsweise geht es noch weiter, dass Bücher verbannt werden aus dem Grund, dass Homosexualität normalisiert werde. Welche Argumente haben Sie schon gehört, Bücher zu verbannen? Also auf was begründen diese Menschen diese Verbannung? Oder Sie haben auch von der Zensur von Büchern gesprochen.
Die Zensurforschung sieht immer drei ganz wichtige Motive, etwas zu verbannen, und zwar moralische, politische und religiöse. Das ist also in der Geschichte der Zensur das Dreigestirn der Verbannungsgründe sozusagen. Und immer geht es dabei natürlich darum, dass die Herrschenden oder die, die das Wort haben, die Macht haben, diese auch erhalten wollen, dass sie also ihre Macht absichern wollen, dass sie ihre eigene Position absichern wollen, indem sie andere Reden, andere Diskursteilnehmer und Teilnehmerinnen unterdrücken. Und Zensur möchte in diesem Sinne den Status quo meistens bewahren, die alte Macht. Es gibt allerdings auch den Fall, dass Zensur tatsächlich auch Veränderungen bewirken will. Wenn man also selbst das Gefühl hat, man möchte jetzt zum Beispiel einen neuen Staat gründen, eine neue Ideologie schaffen, dann wird auch Zensur eingesetzt, um dieses Neue wiederum zu etablieren. Das findet man im 18. Jahrhundert bei den Aufklärern, die den alten Aberglauben abschaffen wollten und sich deshalb, um ihre eigenen Positionen durchzusetzen, auch der Zensur bedient haben. Und wir finden es natürlich auch in der DDR, die als Diktatur sich der Zensur ganz beflissen bedient hat. Also moralisch, politisch, religiös, das sind so die drei Argumente. Dann gibt es aber auch noch das Argument des Jugendschutzes. Das ist in der Geschichte der Zensur relativ jung, kann man sagen. Das gibt es seit Ende des 18. Jahrhunderts, also das nennt man so schon jung, weil eigentlich Zensurargumente seit dem Druckzeitalter ja gang und gäbe sind. Also seit 1450 etwa ist die Zensur ein ganz wichtiger Machtfaktor geworden. Und der Jugendschutz ist da noch nicht so präsent und wird es eben zunehmend Ende des 18. Jahrhunderts und dann bis in unsere heutige Zeit. Und immer ist es so, dass der Schutz Unmündiger behauptet wird, aber natürlich das immer auch mit Problemen einhergehen kann, nämlich durchaus auch die Entmündigung von Erwachsenen nach sich ziehen kann. Also so ein Beispiel dazu noch in der Weimarer Republik zum Beispiel, wurde 1926 ein Gesetz erlassen zur Bewahrung der Jugend vor Schmutz- und Schundschriften, also vor Comics und zu leichter Literatur, vor allem unsittlicher Literatur, unmoralischer, aber natürlich auch politisch nicht genehmer. Es waren also nicht die Nazis, die dieses Gesetz installierten, sondern bereits die Weimarer Republik. Und da wurde der Jugendschutz ganz klar zum Vorwand, um das Geistesleben der Zeit stärker zu kontrollieren.
Sie haben jetzt auch schon Parallelitäten und Unterschiede zu vergangenen historischen Verbannungen und den jetzigen Verbotsforderungen in den USA gezogen. Sie haben auch eröffnet, dass es eben 3 beziehungsweise jetzt auch 4 Beweggründe dafür gibt, warum Verbannungen von Büchern geschehen. Jetzt nochmal die Historie herangezogen. Sind Zensuren und Verbote heutzutage immer noch Machtinstrumente von politischen Machtinhabenden? Also wie kann man die Historie von Bücherzensur auf die aktuellen Geschehnisse übertragen?
Wer Zensur ausübt, übt immer Druck aus, übt immer Macht aus, übt immer seine eigenen Möglichkeiten aus, anderen das Wort zu verbieten. Es ist natürlich so, dass die Geschichte der Zensur mit der Zunahme der Demokratisierung auch stark verändert hat. Ne? Also ganz am Anfang, im beginnenden Druckzeitalter, als die Herrschenden geistliche und weltliche Zensur eingeführt haben, da wurde das tatsächlich auch noch positiv gesehen. Zensur galt als Absicherung, als friedensstiftend. Wenn wir das nicht unterdrücken, was die sagen, die unseren Frieden stören, ne, dann haben wir innenpolitisch und dann vielleicht auch außenpolitisch ein Problem. Und diese Sicht auf Zensur als was Gutes, die gab es also bis weit ins 18. Jahrhundert hinein. Und erst dann begann es mit Debatten über die Meinungsfreiheit und die Pressefreiheit. Und das 19. Jahrhundert hat dann ganz stark darum gerungen, kann man sagen, mit Rückschlägen. Also in der deutschen Geschichte haben wir da die Paulskirchenverfassung 1849, wo ja zum ersten Mal die Pressefreiheit festgeschrieben wurde. Das wurde aber direkt danach wieder einkassiert. Und ja, aber jetzt haben wir natürlich via Grundgesetz, also wir in Deutschland, Zensurfreiheit. Also eine Zensur findet nicht statt, heißt es im Grundgesetz. Und so ist das in demokratischen Verfassungsstaaten tatsächlich geregelt, dass Zensur nicht stattfindet, und damit ist gemeint staatliche Vorzensur. Und die findet tatsächlich bei uns nicht statt. Das kann man nicht oft genug betonen. Also der Staat greift nicht ein, also als staatliche Präventivzensur, bevor ein Buch erschienen ist, dass er es erstmal kontrolliert und dann, bevor es auf den Buchmarkt kommt, verbietet. Also wir haben tatsächlich keine staatliche Zensur. Das bedeutet aber natürlich nicht, dass wir zum Beispiel Instrumente des Jugendschutzes haben, wie diese berüchtigte Liste, die BPJM-Liste, die sich allerdings heutzutage so gut wie gar nicht mehr auf Literatur bezieht, sondern eher Filme und digitale Spiele in den Blick nimmt.
Sie sind Projektleiterin der Kasseler Liste. Und diese Kasseler Liste ist ein Projekt, mit dem Sie versuchen, Verbannungen von Büchern zu rekonstruieren in der Geschichte, aber auch heutzutage, und die verbannten Schriften zu archivieren. Welche Motivation gab es für Ihre Arbeit? Also warum haben Sie dieses Projekt ins Leben gerufen?
Ja, ich arbeite ja an der Uni Kassel, und in Kassel findet alle 5 Jahre die große Documenta statt, die größte Kunstausstellung für Gegenwartskunst der Welt. Und da hat sich Marta Minujín, eine argentinische Künstlerin, bei der letzten Documenta 2017 eben überlegt, ein riesiges Monument zu erbauen, den Parthenon of Books hieß der. Den haben viele der HörerInnen wahrscheinlich auch noch so vor ihren Augen. Ein großes Monument verbotener Bücher, und das habe ich wissenschaftlich begleitet, gemeinsam mit Florian Gassner von der University of Vancouver und mit einigen Studierenden. Und in diesem Kontext haben wir Listen verbotener Bücher aus aller Welt, aus allen Zeiten erstellt, um eben die Bücher, die als Gaben aus aller Welt eingegangen sind für dieses Kunstwerk, zu kontrollieren. Die mussten ja verboten sein, um darauf zu kommen. Es sollte ja ein Monument der Zensur sein, der globalen Zensur, die immer noch herrscht. Und aus diesem tatsächlich praktischen Ästhetik-Kontext heraus ist die Kasseler Liste entstanden. Wir haben dann nochmal 1-2 Jahre gebraucht, um sie zu systematisieren, um sie ein bisschen zu professionalisieren. Und ja, sie umfasst zurzeit 125.000 Titel. Das ist im Verhältnis zur globalen Zensur natürlich nicht viel. Aber sie kann ja wachsen. Es ist eine interaktive Datenbank, die momentan ja, viele Indizes, globale Indizes umfasst. Also ich kann ja mal ein paar Beispiele nennen. Der Index der katholischen Kirche, den es seit dem 16. Jahrhundert bis in die 1960er Jahre gab, den haben wir in einer Fassung da komplett drin. Oder auch existierende Forschungsdatenbanken, die schon erarbeitet wurden von der Universität Wien zu verbotenen Büchern in Österreich im 18. und 19. Jahrhundert, zum Beispiel eine ganz umfangreiche Liste, die durften wir einspeisen. Oder auch eine Liste zur Gefängniszensur in Texas. Da kamen auch 12.000 Bücher in unsere Liste hinein. Und dann natürlich die NS-Liste, also die Listen der sowjetischen Besatzungszonen im Anschluss ebenfalls, also für NS-Bücher. So, man kann sagen, dass das eine Liste ist, die aus ganz vielen anderen Listen besteht und dann eben viele Einzelrecherchen zu Ländern aller Kontinente noch dazu kamen, die wir gemacht haben.
Sie haben aber auch angesprochen, dass die Liste interaktiv ist. Also sie ist öffentlich zugänglich und ja, jede Person, die von einem Buch weiß, das von irgendwoher verbannt ist, kann dann auch den Datensatz in diese Kasseler Liste einfügen. Habe ich das richtig verstanden?
Genau. Also sie kann es melden, also weil wir das eben immer noch kontrollieren, ob das wirklich stimmt. Wir recherchieren das dann eben und dann kann das uns gemeldet werden an die Adresse, die man da auch findet, und dann wird es von uns eingespeist. Also kann ich nur gerne zu einladen, das zu machen. Meistens ist es eher umgekehrt, dass uns jemand anfragt, der eben mit der Kasseler Liste arbeitet, der uns anfragt, wie finde ich denn dieses und jenes und ist das eine rechtsverbindliche Liste? Das sind so Fragen, die uns gestellt werden. Das ist es natürlich nicht. Wir haben natürlich keine Befugnis zu irgendwelchen rechtsverbindlichen Verlautbarungen. Und man muss ja auch, wie gesagt, sagen, in der BRD gibt es keine staatliche Zensur und deshalb gibt es auch keine Zensurliste. Also das ist die Frage, die wir am häufigsten bekommen. Können Sie uns eine Liste geben von Büchern, die heute in Deutschland verboten sind? Und da kann man nur sagen, so eine Liste gibt es gar nicht. Es gibt allerdings natürlich Bücher, die verboten sind aufgrund von Gerichtsprozessen. Ja, das sind wirklich seltene Ausnahmen, dass eben durch ein rechtsstaatliches Instrument wie eine Anklage samt Gerichtsprozess und Urteil eben ein Verbot ausgesprochen wird auf einer gesetzlichen Grundlage, zum Beispiel Volksverhetzung, ne, nach Strafgesetzbuch.
Sie haben jetzt auch schon angesprochen, dass tatsächlich auch Menschen Sie anschreiben, also das Projekt der Kasseler Liste, dass diese Menschen mit der Kasseler Liste auch arbeiten. Was ist denn das Ziel dieser Auflistung?
Es gibt einfach gar keine Dokumentation und keine Erforschung weltweiter Zensur. Die gibt es einfach nicht. Und das Ziel wäre es eben, das zu ändern und eine nachhaltige Grundlage dafür zu schaffen, dass man durch diese Datenbank erstmal überhaupt losforschen kann. Also die globale Zensur erstmal wahrzunehmen, inwiefern sie tatsächlich auf allen Kontinenten zu allen Zeiten existiert. Sie variiert nach politischen Systemen und Gesellschaftsformen und Epochen bis heute, aber es gibt sie tatsächlich fast überall. Wir haben zum Beispiel jetzt erst nachgeliefert bekommen einen Fund, den wir auch nur durch eine Kollegin gefunden haben, dass eben in Australien zum Beispiel auch eine ganz ausgiebige Zollzensur existierte im 20. Jahrhundert und dürfen jetzt da auch einige hundert recherchierte Artikel, die Nicole Moore, eine Kollegin aus Canberra, recherchiert hat, einspeisen in unsere Liste. Also es ist immer Bewegung darin und das Thema ist tatsächlich, dass man diese Zensur dann erstmal wahrnehmen kann und von da aus dann tatsächlich auch erforschen. Also es wäre da wirklich ein großes Forschungspotenzial, wenn man diese Liste eben noch viel stärker auf die Gegenwart ausdehnen könnte.